Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, an dem Montag, wir reden über den Ukraine-Krieg, über die Haltung der USA und von Joe Biden, über die Neutralität der Schweiz, wo es jetzt Diskussionen gibt und Definitionen, und über die Zürcher Clubs im Höch, FCC klar Meister, ZSC immerhin im Final. Also Ukraine-Krieg, über zwei Monate, kein klarer Gewinn für Russland in dem Stellungskrieg im Osten. Interessant jetzt aber, seit letzter Woche USA neue Ziel. Russland will man militärisch schwächen, damit Russland andere Länder lange Jahre nicht mehr angreifen kann, hat der Verteidigungsminister Lloyd Austin verkündet. Das heisst, sie wollen Russland militärisch besiegen, Markus.
Ja, ich weiss nicht, wie gut dass das abgesprochen war, weil ich finde, ja, finde es jetzt nicht nötig. Ich hätte es als Amerikaner nicht so als Kriegsziel praktisch gesagt, weil das heisst wieder, ja, also das heisst viel mehr als nur einfach gewinnen in der Ukraine, sondern du musst im Prinzip, ja, eben das Militär schwächen. Wie willst du denn das Militär schwächen? Bin ich ein bisschen überrascht über die Aussage.
Genau, also man muss noch sagen, das haben die Amerikaner nicht irgendwie geplant oder inszeniert. Es war der Putin mit seinem Realitätsverlust. Aber es ist ein Traumszenario für die USA. Russland erzfindet seit 1945 ohne Einsatz von einem einzigen Soldat, ohne Boots on the ground, nur mit Geld und Waffen kann man gegen den Erzfeind gewinnen. Das ist natürlich viel besser als das, was in Afghanistan, Syrien oder Irak passiert ist.
Ja, wäre besser, aber ich glaube nicht, dass das geht. Oder? Ich meine, man hat immer noch die Tatsache, dass der Putin über sehr viele Nuklearwaffen verfügt. Und bevor er sich so schwächen lässt, dass er nie mehr kann gefährlich werden kann, so wie das der Austin eigentlich gesagt hat, wird er die Atomwaffen einsetzen. Ich glaube sowieso, dass wir müssen uns eigentlich jetzt auf das vorbereiten, ehrlich gesagt. Ich glaube ziemlich fest daran, dass der Putin bald einmal Nuklearwaffen einsetzt.
Und in welcher Form? Also?
Ja, jetzt, man redet ja immer von diesen sogenannten taktischen Nuklearwaffen. Ich habe keine Ahnung, was das genau heisst. Das sind sicher nicht grosse Bomben, sondern tut die in der Schlacht eigentlich einsetzen. Aber es ist natürlich klar eine rote Linie. Die Amerikaner kämen extrem in Zugzwang, müssen eigentlich etwas machen. Aber ehrlich gesagt habe ich wirklich das Gefühl, es ist klar, der Mann will nicht verlieren. Er kann auch nicht verlieren. Er ist zu allem fähig und er ist zu allem bereit. Und von dem her hätte ich jetzt das Ziel nicht so hoch gesteckt wie die Amerikaner.
Aber du hast ja unter anderem heute in deinem Newsletter hast du Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, gelobt, die genau das Gleiche verkünden. Markus, es ist nicht konsequent, was du sagst.
Nein, ich finde, sie ist ein bisschen weniger weit gegangen. Also Austin geht also noch weiter. Oder sie hat gesagt, und das finde ich schon sehr weitgehend, sie hat gesagt, das ist eigentlich gefährlich. Sie hat gesagt, die Russen müssen sich zurückziehen aus der Ukraine. Finde ich auch. Ich finde, auch Krim müssen sie hergeben. Gibt es keine Birre. Nach dem, was der Putin gemacht hat, finde ich, das geht nicht mehr. Aber, meine, Austin geht noch weiter. Austin sagt eigentlich, ja, die russischen Streitkräfte sollten nachher so am Boden sein, dass sie eben nicht mehr gefährlich sein können. Das hat Baerbock eigentlich nicht gesagt.
Aber natürlich, wenn man Krim würde erobern, wenn man den Donbass würde erobern, dann würde das in einer russischen militärischen Niederlage in der Form, wie es der Austin beschrieben hat, enden. Also, ich sehe da keinen grossen Unterschied.
Ja, mal, weil das heisst ja praktisch, du musst ja nachher auch irgendwie sicherstellen, dass die nicht mehr können so stark werden. Das heisst im Prinzip, du musst ihnen sagen, ihr müsst jetzt abrüsten, ihr habt so viel.
Nein.
Ja, also ich lese das so. Also so würde ich jetzt das auch als Russ sagen. Und ich muss sagen, eben, ich meine, die Russen würden jetzt nicht noch mehr zunder geben, damit sie noch mehr am Dürrentrüllen sind. Sie sind sowieso schon am Dürrentrüllen.
Gut, aber ich meine, das sind natürlich eben Kriegsziele, die man erreichen will. Man will ja nicht Russland angreifen. Man will nicht Moskau erobern. Man will einfach das, was Russland sich entgegen am Völkerrecht geholt hat, zuerst 2014, und jetzt will man wieder rückgängig machen. Also weiter geht auch der Austin nicht.
Absolut. Und vor allem, nein, eben, kann man jetzt interpretieren, was heisst. Ich finde einfach, der Sieg von der Ukraine und damit auch vom Westen, der muss so klar sein, dass Putin eigentlich so diskreditiert ist. Und das finde ich bei der Baerbock eben auch bemerkenswert. Sie sagt im Prinzip, mit dem Putin können wir gar nicht mehr verhandeln, hat gar keinen Sinn. Also sie sagt eigentlich das Gleiche, was der Joe Biden gesagt hat vor ein paar Wochen, dass man im Prinzip den Mann muss entfernen aus dem Amt. Auch das geht auch ein bisschen weit, aber grundsätzlich bin ich auch dieser Meinung. Ich meine, der Sieg muss so deutlich sein, dass Russland das in den nächsten 20 Jahren nicht mehr macht, weil das ist wirklich, das geht nicht, dass Russland sich so aufführt.
Also jetzt wird es ganz hart für dich, Markus, wir müssen über den Joe Biden reden. Du hast ihn ja seit Anfang an kritisch begleitet, hast gesagt, er ist geistig und verbal inkontinent, eigentlich ein Tattenkreis, der Anzeichen hat von Demenz. Und jetzt hat er sich ganz anders gezeigt. Er ist tatkräftig, geradlinig, hat 23 Milliarden gefordert. 23 Milliarden, vor allem für militärische Zwecke, aber auch humanitäre und wirtschaftliche, hat damit viel Zustimmung in den USA, auch von den Republikanern. Und da muss ich dich fragen, eben du, wo du schon abgeschrieben hast vom ersten Tag an, überrascht, verblüfft, oder kannst du vielleicht sogar deine Meinung ein bisschen revidieren jetzt?
Nein, es kommt immer darauf an, über was man redet. Wenn man über den Geisteszustand oder den Gesundheitszustand von Joe Biden redet, dann bleibe ich dabei. Es ist eindeutig, er weiss häufig nicht mehr, was er genau sagt. Er verirrt sich. Er ist mentally nicht mehr fit für den Job. Normalerweise gäbe das eigentlich schon lange ein Impeachment. Das ist das eine. Und das andere ist, dass in der Verteidigungspolitik, finde ich, da gibt es eine gewisse Kontinuität bei den Amerikanern. Offensichtlich, das Pentagon ist noch nicht so woke, wie man hätte müssen befürchten. Bis jetzt machen sie keine schlechte Politik, aber es bleibt ein bisschen dabei. Ich meine, sie werden immer geschoben und sie tun jetzt eigentlich auch immer mehr ins Eskalieren, ohne dass man genau weiss, was wollen sie genau, was soll das heissen. Ich weiss nicht, ob die Amerikaner sich völlig bewusst sind, was es würde heissen, wenn der Putin jetzt wirklich Atomwaffen einsetzt, sind sie auf das vorbereitet, würden selber Atomwaffen einsetzen. Nach meinen Informationen kreisen die ganze Zeit B-52-Bomber jetzt in Polen, dauernd in der Luft, die sind bereit, die haben 16 Atombomben an Bord. Das heisst, Putin weiss ganz genau, bei jedem Nuklearangriff, den er startet, wird Moskau vielleicht nachher angegriffen. Von dem her, die Politik von Biden bleibt so, wie sie immer war. Du weißt eigentlich nicht, wer hinter dieser Politik steht.
Also das ist so ein Unsinn. Er ist der Präsident, er steht da und man weiss erst in einer Krise, wie gut jemand ist. Und das ist, weiss Gott, eine Krise. Und wenn sein Verteidigungsminister in Kiew ist und die klare Ansage macht und sein Außenminister, dann kannst du doch nicht sagen, man weiss nicht, wer hinter dem steht. Und da muss man doch jetzt einfach sagen, sogar die Republikaner, außer natürlich die Rechts-Aussenleute, so die Tucker Carlson und die anderen crazy Leute, die loben jetzt dabei.
Wer von den wichtigen Republikanern tut den Loben? Das geht jetzt ein bisschen weit.
Sie stimmen ja für ihn im Parlament.
Das ist etwas anderes. Sind aber Republikaner im Gegensatz zu Demokraten sind sie inhaltlich getrieben und Demokraten sind sehr häufig einfach persönlich getrieben. Nein, Joe Biden wird nicht gelobt von den maßgebenden Republikanern. Das stimmt nicht. Und jetzt noch eines, wir müssen uns ja nicht einigen. Du bist der Meinung, der ist gesundheitlich absolut fit und
nein,
ist kein Problem.
Nein, ich sage, er macht einen guten Job.
Nein, er macht keinen guten Job, weil wahrscheinlich wäre ein fitter Präsident, der 20 Jahre jünger ist, sich jetzt auch mal überlegen, wie wollen wir jetzt weitergehen. Zur Zeit ist die Strategie einfach, wir geben der Ukraine so viele Waffen wie möglich. Das finde ich gut, aber ich weiss nicht, ob sie vorbereitet sind auf alle Eventualitäten, die noch drin liegen. Was der Austin gesagt hat, man kann es gut finden oder schlecht finden, deutet wieder darauf hin, es ist ein hoher Chaos in dem weissen Haus, du weisst gar nicht, was sie wollen.
Nein, es ist eine ganz klare Politik und die setzen auch die Grenzen klar fest, nämlich es gibt keinen einzigen Soldat von der NATO, nur einen Meter in die Ukraine rein, geht aber so weit, dass man eben denen alle die Waffen zur Verfügung stellt, die sie brauchen, die Putin konventionell besiegen können. Und wie du sagst, ganz klar, der Putin müsste das natürlich noch auf die andere Ebene heben. Und Putin ist jetzt ja nicht bekannt als ein Selbstmörder. Und darum kann man annehmen, dass er sich in eine Situation hineinbegeben hat, wo er den konventionellen Krieg verlieren wird. Und das machen die Amerikaner natürlich. Sie kämpfen nicht mit eigenen Leuten, sie kämpfen also mit der Ukraine, die zahlen den Blutzoll, die sind die das Ganze durchbringen müssen. Und die Amerikaner helfen da damit. Und wir in Europa zum Teil auch. Auch die Deutschen mittlerweile bringen ja die schweren Waffen dort an, was du heftig kritisiert hast. Auch der Herr Scholz ist ein bisschen geschoben worden, natürlich von anderen, aber auch von der CDU, von der Frau Baerbock, von der Grünen etc. Es ist eine einheitliche Front von der NATO. Und Chef von der NATO sind immer die Amerikaner und Chef der Amerikaner ist der Biden.
Ja gut, dann bist ja du zufrieden, das ist alles gut.
Ja, du ja auch.
Nein, ich bin nicht zufrieden.
Wieso nicht?
Letztlich finde ich es unverantwortlich, dass man so einen Präsidenten noch hat und dass man nachher noch eine Vizepräsidentin hat, wo man offensichtlich nicht ins Amt hinein tun kann. Sonst wäre Biden schon lange unter grossem Dank verabschiedet worden, weil der Mann ist zu alt. Und du siehst es ja auch in den Approval Ratings. Sie kommen nicht aus den tiefen 40er raus. Joe Biden ist massiv angeschlagen und die Leute, das kann sich noch ändern, aber zurzeit sieht es nicht so aus, als dass sie in den Kongresswahlen im November wirklich Erfolg können haben. Das kann sich aber noch ändern, das weiss man nicht, das ist noch relativ früh. Aber grundsätzlich, ja, wieso kommen sie nicht raus? Weil die Leute merken, dass der Joe Biden wirklich nicht mehr ganz fit ist.
Nein, das ist aber absolut nicht der Grund. Der Grund ist die hohe Inflation. Die hat verschiedene Gründe. Das ist ein ganz schwieriges Problem. Unter anderem auch durch den Krieg ausgelöst. Unter anderem auch durch Corona ausgelöst. Und die Lieferketten, die nicht funktionierten. Und die Situation an der Südgrenze. Weil wenn es eine Krise gibt, dann kommen natürlich viel mehr Flüchtlinge. Und wenn nach Amerika gehen, das sind zwei ganz schwierige Probleme. Okay. Die kann der Joe Biden nicht so leicht lösen. Und darum hat er tiefe Umfragen gewährt. Und nicht wegen dieser Situation
im Krieg. Wirklich der beste Pressesprecher, den es je gegeben hat für das Weisse Haus. Das ist ja unglaublich. Die ganze Immigrationskrise ist hausgemacht. Da hat Joe Biden ganz schnell die Politik geändert, als er gewählt worden ist. Alles falsch gemacht, praktisch die Leute eingeladen, zum kommen. Jetzt haben sie es total als Chaos. Jetzt probieren sie es zurückzurudern zum Teil. Kannst du in New York Times nachlesen, wie die jetzt völlig zerstritten sind innerhalb des Weissen Hauses, was die Politik betrifft. Inflation ist der Krieg ein Teil. Der grösste Teil ist aber die Energiepolitik von Biden, die auch daneben ist. Nein, die Biden haben viele Fehler gemacht. Und es bestätigt sich ja den Zahlen. Warum sehen es denn die Leute nicht so wie du? Die Leute sehen ganz genau, die Biden hat es nicht im Griff, deshalb finden sie es nicht gut.
Also man muss noch sagen, es gibt also Regelungen, also dass man Leute nicht nach Amerika reinlässt, die noch der Trump erlassen hat, und zwar im Zusammenhang mit Corona. Die sind immer noch in Kraft. Der Biden hat sie noch nicht aus der Kraft gesetzt, weil wenn er das wieder auf rechtsstaatliche Ebene bringt, das ist ja irgendwie das Dilemma, wenn er es auf rechtsstaatliche Ebene bringt, dann gibt es einen unglaublichen Wahl von Hunderttausenden von Leuten, die über die Grenze kommen. Und das würde ihn natürlich politisch erledigen. Das ist ein Dilemma,
nein,
ja?
Nein, das ist nicht ein Dilemma. Es ist nämlich ein selbstgemachtes Dilemma, weil Demokraten gleichzeitig ja immer noch für Maskenpflicht sind. Sie könnten ohne weiteres sagen, aus gesundheitlichen Gründen, die Regelung aufrechterhalten. Sie haben sich aber am Anfang von ihrer Regierung, und deshalb ist ja die Migrationskrise ist älter als das, was du jetzt sagst, sie hat von Anfang an angefangen, weil die Politik sich sehr schnell geändert hat. Das ist übrigens auch etwas, was bei uns genau gleich passiert ist, wo der Christoph Blocher abgewählt worden ist und nachher Evelyn Windler Schlumpf gekommen ist, haben wir plötzlich wieder steigende Asylzahlen gehabt. Das ist logisch, weil es geht auch um Kommunikation, es geht auch um das, wie du nachher tust, den Leuten ankündigst, könnt ihr jetzt auf Amerika kommen oder nicht. Und da hat Joe Biden einen riesen Schuh rausgezogen und er kommt nicht mehr raus.
Also, Markus, du bist Vater von 5 Kindern. Was hat Trump gemacht? Hat Tausende von Eltern von Kindern getrennt, um die Abschreckungswirkung zu haben. Man hat dann das nicht einmal mehr können finden, wer ist Eltern und Kind. Es sind unmenschliche Massnahmen, sind die gemacht worden. Und das hast du gut gefunden, nein, dass man auf diese Art und Weise Politik
macht. Ich finde die Politik schlecht, aber es war auch eine Politik, die unter Obama angefangen hat. Es war ein Fehler. Ich finde die ganze Asylpolitik, sowohl in Europa wie in Amerika, ist falsch. Es war zum Beispiel ein guter Vorschlag, den Trump gemacht hat, das würde Joe Biden ja auch aufheben, dass man nämlich das Asylverfahren in Mexiko macht, dass die Leute dort warten müssen, weil es kann nicht mehr sein. Wir sehen es ja jetzt mit der Ukraine. Die Leute wissen ganz genau, was ein echter Flüchtling ist und was ein Wirtschaftsflüchtling ist. Und ein Wirtschaftsflüchtling ist nichts Schlechtes. Ich würde wahrscheinlich auch flüchten, wenn unser Land so schlecht weg ist wie viele andere Länder auf dieser Welt. Es geht nicht um das, aber wir müssen wirklich unterscheiden. Und wir müssen nachher sagen, Wirtschaftsflüchtling nehmen wir auch, aber da gibt es Kontingent und da machen wir ein anderes Verfahren. Und was jetzt läuft, ist eben eine blöde Politik, wo man alles zusammenbringt. Und deshalb sind die Leute da so hässig.
Ja, die Leute sind nicht so hässig, sondern sie wollen das Problem einfach vor sich schieben. Also reden wir über Neutralität und Schweiz. Wir haben eine heftige Diskussion im Gang. Der Christoph Blocher, dein alter Mentor, hat ja eine Initiative für eine ganz strikte Neutralität angekündigt, die du gut findest, wie du da gesagt hast. Da dürfte es nicht einmal mehr Sanktionen geben. Andererseits haben wir so einen Gerhard Pfister, der jetzt als Chef der Mitte fordert, dass man Waffenlieferungen oder mindestens Munitionslieferungen via Deutschland an Ukraine macht. Und die Grünen-Liberalen, die sagen, zur Verteidigung von demokratischen Ländern, die angegriffen werden, sollten wir können eingreifen. Und das ist jetzt eine interessante Diskussion, die läuft. Und ich muss sagen, wie meistens, ich bin auf der Seite natürlich von den Grünen-Liberalen.
Ich kann mir nur sagen, von den Vernünftigen, gell? Und jetzt kommen die Idioten, jetzt dürfen die Idioten noch etwas sagen. Nein, grundsätzlich.
Idioten?
Nein, ja, ich bin ja da die Idiotenfraktion. Nein, aber
nein. Ah, Entschuldigung, nein, so weit wäre ich nicht gegangen. Aber jetzt, was sagst
du? Ja, eben, gell? Ich bin viel ehrlicher, als du das bist. Nein, nur einmal. Ich finde es eine ganze, teilweise eine überflüssige Diskussion, muss ich sagen. Aber
hat der Blocher Blocher angestoßen?
Nein, sie hat nicht den Blocher angestoßen, sondern der Bundesrat, weil er nämlich meiner Meinung nach zu Recht Sanktionen gemacht hat. Aus realpolitischen Gründen haben wir da nicht anders können. Das ist richtig gewesen. Aber er hat nachher auf eine Art kommuniziert, wo wir jetzt eine Debatte haben, in dem Land über Neutralität. Und ich glaube, die Debatte ist nicht wahnsinnig nützlich, weil ich glaube, wenn man die Geschichte von der Neutralität anschaut, ich lese jetzt wieder das Buch von Edgar Bonjour, das du auch kennst, irgendwie, ich glaube, 7 Bände sind es, ich habe noch nicht alle 7 Bände durch. Aber es ist also ein sehr gutes Buch, muss ehrlich sagen, und es ist immer im Fall noch der neueste Forschungsstand. Man hat nicht sehr viel neu geforscht seither. Aber noch eines, was interessant ist, Neutralität ist, wie wir alle wissen, realpolitisch hast du immer gewisse Abstriche müssen machen, das ist völlig klar. Das war im 18. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, im 19. und im 20. Das ist nicht der Punkt. Aber man sollte nicht zu viel darüber reden. Weil wenn man immer darüber redet, dann kommt man in eine ganz blöde Situation rein. So wie der Hans-Uli Jost das gestern der Historiker ausgedrückt hat, wo ich auch eine komische Position finde. Ja, wir sollen ehrlich sein. Ehrlich sein, das ist keine politische Kategorie. Es geht nicht um das. Nein, da geht es schön, wenn man unter Freunden ehrlich ist, aber es geht nicht um das. Es geht darum, sind wir neutral oder nicht. Das sind wir nach wie vor, weil wir nehmen nie an einem Krieg teil. Um da geht es ja im Kern. Aber wenn man das lang debattiert, dann wird es eben langsam nachher so, wie jetzt auch die Initiative praktisch uns würde zwingen, dass wir fast keinen Spielraum mehr haben.
Gut, also es gibt ja in der Völkerrechtspraxis gibt es dort auch eine Diskussion zum Thema Neutralität. Braucht man den Ausdruck viel weniger, sondern nennt das Nicht-Kriegsführung. Und die Frage ist, wo ist die Grenze von der Nicht-Kriegsführung? Gemäss dieser These, Waffen dürfen wir liefern, aber beispielsweise Truppen von einem kriegsführenden Land ausbilden eventuell nicht. Aber es heisst also, man kann Waffenlieferungen und Geld ermöglichen, wenn Staaten, demokratische Staaten vor allem angegriffen werden. Das darf man machen und dann bleibt man neutral.
Das finde ich eben nicht, das finde ich nicht konsequent. Das geht nicht. Wenn du schon sagst, du kannst Waffen liefern, und zwar halt beiden Seiten. Also das ist, und du musst eigentlich den beiden Seiten lernen. Alles andere, ich meine, wer tut denn definieren, wer demokratisch
ist? Nein,
sind denn einfach OECD-Länder demokratisch?
Aber man kann sagen, wer ist angegriffen und wer ist Angreifer. Das kann man unterscheiden.
Ja, aber es gibt, also, ich meine, wenn du, es gibt durchaus Angreifer, die demokratische Länder sind. Zum Beispiel Israel im Sechstagekrieg, oder? Was wäre denn dort gewesen? Da wäre Israel der Angreifer gewesen. Wir hätten also Israel keine Waffen dürfen liefern, aber Jordanien, Syrien und Ägypten, wo völlig klar gewesen ist, dass sie eigentlich der Aggressor sind. Nein, das finde ich viel, das ist wirklich schwierig.
Das war ein Präventivschlag, nachdem die anderen droht haben.
Ja, natürlich. Und ich finde es völlig, wäre es doch völlig daneben, wenn man nachher Israel würde abstrafen und würde sagen, ihr dürft keine Waffen haben von uns. Nein, ich finde, letztlich sollte man es so anbringen, dass man sagt, Private können Waffen liefern. Aber man kann ja zum Beispiel mit den Privaten halt auch diskutieren und sagen, schau mal, also wenn du jetzt Russen tust liefern, du, sagen wir jetzt, Rheinmetall, oder? Ja, das war Bürle, oder? Rheinmetall. Dann machen wir dich in der Öffentlichkeit fertig auf eine Art, wo du dich nie mehr holst. Also gut, das kann man ja.
Du hast ja mal da bestritten in dieser Sendung, dass der Bürle im Zweiten Weltkrieg Waffen nach Deutschland geliefert hat.
Mal.
Und zwar unter dem Titel Neutralität ist das dort gelaufen. Warum? Weil wir haben eine aktive und ganz schwere Bedrohung durch Nazi-Deutschland und haben dem müssen nachgeben, indem wir unter anderem Waffen geliefert haben am Hitler, damit er uns nicht angriff. Und immer haben wir noch gesagt, wir sind neutral.
Nein. Das ist alles durcheinander gebracht. Erstens habe ich nie bestritten, dass der Waffen geliefert hat. Wäre ja Unsinn. Der hat sehr viele Waffen geliefert auf Deutschland. Der Punkt ist aber, dass mehr, und ich rede jetzt von der ganzen Schweizer Industrie, gar nicht nur um den Bürle. Es geht um die ganze Schweizer Industrie. Die ganze Schweizer Industrie hat nicht mehr können exportieren, weil Großbritannien 1940 eine Blockade gemacht hat gegen ganz Europa, auch gegen uns. Wir haben gar nicht mehr anders können. Also wenn wir nicht wollen verhungern und keine Kohle mehr haben, haben wir müssen mit den Deutschen zusammenarbeiten. Das ist der Punkt. Man kann dann diskutieren, haben das übertrieben oder nicht, aber das ist der Punkt. Grundsätzlich ist es nie gegen die Neutralität gewesen, weil die Engländer selber haben uns daran gehindert, dass wir mit denen Geschäft machen können. Zweitens, der Bürle hat die Lizenzen den Alliierten übrigens gegeben. Die haben die ganze Zeit die Flappen abgebaut und so weiter, teilweise die Lizenzen sogar verletzt und so weiter. Also das ist nicht ganz richtig, wie es dargestellt
wird. Okay, mit dem Handel treiben ist eine Sache, Waffen liefern vielleicht doch noch etwas anderes, wie wir jetzt gerade wieder erfahren. Also es gibt ja einen Brief von deutschen Intellektuellen an der Spitze, der Ali Schwarzer, die bekannte Feministin, aber auch Martin Walser und andere, die sich aussprechen gegen Lieferung von schweren Waffen aus Deutschland, aus Angst vor einem Atomkrieg. Und die sagen, auf die Art und Weise kann man den noch verhindern. Also, das heisst, sie sind bereit, verteidigen, die angegriffen sind, zu schwächen. und die anderen fast schon zu bevorteilen. Für mich ist das Appeasement in extremster Art und Weise, einfach unter dem Begriff, wir müssen das Schlimmste verhindern und dass alle Schwarzer da, wo also die Ukrainer nicht schützen, ausgerechnet dort, wo so viele Frauen vergewaltigt werden, sie als Feministin, finde ich dann noch besonders bekannt.
Absolut, und ich meine, sie ist wahrscheinlich die Letzte, die würde sagen, wenn Frauen angegriffen werden von Männern, ja, könnt ihr euch jetzt einfach mal unterwerfen, weil das Schlimmste, was euch passieren könnte, ist, dass ihr dann umgebracht werdet. Es ist eigentlich die Logik, oder? Dass man sagt, ach komm, gib doch dem nach, tun die jetzt halt Vergewaltiger lassen, wirst nicht umgebracht.
Ja, das ist die These.
Aber so sicher ist man ja dann nicht, ob man umgebracht wird. Und das ist einfach genau das Gleiche. Wir wissen doch überhaupt nicht, ob der Putin auf das reagieren würde. Wenn jetzt die Deutschen nicht schwere Waffen liefern, hahaha, tut denn der Putin aufhören? Nein, wir wissen es ja. Er hat ja schon angefangen, ohne jede Provokation von uns, ohne jede Provokation auch von der Ukrainer. Ich meine, einer, der so eine rote Linie so deutlich überschreitet und so klar zeigt, das ist mir so scheißegal, was er macht. Tag um einen, wir müssen noch irgendwie hoffen, dass er dann ein bisschen netter ist. Das ist wirklich naiv, aber es ist auch unmoralisch, weil letztlich die Leute, die eben den Preis zahlen müssen, sind die Ukrainer. Die Ukrainer, denen dürfen wir dann den Dritten Weltkrieg zumuten, aber uns Deutschen natürlich nicht, weil wir haben so gute Erfahrungen gemacht mit unseren zwei Weltkriegen. Ich finde, ehrlich gesagt, auch als Deutscher finde ich es natürlich schon unglaublich ironisch, dass du so etwas sagst, ja, wir warnen jetzt vor dem Dritten Weltkrieg. Zwei Weltkriege gehen auf eure Kasse. Also von dem her...
Aber ja, gut, das geht jetzt ein bisschen...
Ja, wieso? Also ja. Hey, also es gibt ein Land, das verantwortlich ist für zwei Weltkriege.
Ja, gut,
warum
dem...
haben die moralisch irgendwo noch Kompetenz, sich zum Dritten Weltkrieg überhaupt auszulassen, muss ich ehrlich sagen, finde ich also stark.
Also es ist eine andere Generation, es ist 80 Jahre her und wenn man die jetzt da verantwortlich macht und ihnen Meinung verbietet, in dieser ganz aktuellen Frage, das geht mir zu weit.
Aber ich kann sie nicht verbieten, Meinung. Ja. Ich sage nur, es ist nicht
wohl,
glaubwürdig. Nein, es ist noch nicht glaubwürdig. Es ist der, der zwei Frauen umgebracht hat und nachher sagt, ich bin jetzt der, der die Frauen schützt.
Das also, Entschuldigung.
Nein, also, das ist das gleiche Volk.
Entschuldigung. Dritte Generation. Also, reden wir doch über Pazifisten. Ich habe mit dem Joe Lange eine Sendung, eine Fernsehsendung gemacht, kann man YouTube-mässig noch schauen. Und er hat gesagt, ja, These gilt immer noch eigentlich, mehr Waffen führt zu mehr Krieg. Aber es gibt Ausnahmen und darum sage ich jetzt ein Pragmatiker und sage der Meinung, man darf Waffen liefern. Aber nur gewisse Länder wie Norwegen dürfen das liefern. Deutschland dürfen das nicht liefern. Ja. Und da habe ich das Gefühl, entweder bist du Pragmatiker oder du bist Pazifist, aber nicht beides gleichzeitig.
Ja, natürlich. Und das ist auch unehrlich. Man könnte ja einfach mal ehrlich sein und sagen, hey, ich glaube, das pazifistische Konzept funktioniert einfach nicht. Und ich wüsste kein einziges Beispiel in der Geschichte, weiss nicht, ob du es kennst, wo ein Pazifist eigentlich Erfolg gehabt hat gegenüber einem Diktator, der eindeutig klar bereit ist zur Aggression. Pazifismus wirkt nur bei Demokraten, die sowieso nicht Krieg führen wollen. Das ist ja die traurige Sache, oder? Ja. Indien ist vielleicht das Beispiel, oder? Der Gandhi hätte ja nur deswegen die Wirkung können haben, weil die Engländer moralisch irrsinnig Mühe gehabt haben, da etwas dagegen
zu setzen. Genau. Und da hat es gewisse Leute vor Jahren, die darum gesagt haben, die Schweizer Armee soll abgeschafft werden. Kennst du das etwas?
Zum Beispiel einer, der dir gegenüber sitzt. Aber look, was ich eben auch noch lustig finde, Roger, und du weisst es nämlich auch, es ist ja so gar nicht um die Armee gegangen, wir ja auch nicht, es ist um das freisinnige Bürgertum gegangen, wo wir ja gewusst haben, die Schweizer Armee war sehr wichtig für die Bürgerlichen in diesem Land, damit sie auch die Mehrheit gehabt haben, die deutliche Mehrheit, und das hat man wollen schlagen. Und jetzt hat man sich natürlich ein bisschen verirrt und hat plötzlich müssen Pazifist werden, was ja die Linken traditionellerweise gar nie gewesen sind. Es ist immer eine Minderheit, wo pazifistisch war.
Okay, und damit tut jetzt auch der Markus das ein bisschen schönreden, seine frühere Haltung.
Nein, wenn sie nicht schönreden. Ich finde, es war eine falsche Haltung und ich habe sie korrigiert, weil sich die Fakten geändert haben oder weil ich gescheiter geworden bin.
Nein, tatsächlich.
Ja, ich lerne immer von alten weissen Männern, wie so ein
Stück. Jetzt reden wir über etwas, was du noch weniger verstehst als über den Pazifismus, über Fußball.
Ja, das ist ganz schlimm.
Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie Risikodaten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Mirakulös, völlig unerwartet, der FCZ hat die Super League-Saison dominiert. Und zwar mit einem viel tieferen Budget als Basel oder IB. Warum? Neue Trainer, gute Führung. Man weiss, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Man muss gar nicht unbedingt immer das Personal auswechseln, Markus. Motivation und Überzeugungskraft ist wichtig. Und darum freue ich mich für Canepas, Cillo und Heliane. Sie haben so viel Negatives in den letzten 10 bis 12 Jahren erlebt. Jetzt Durchhaltevermögen haben gezeigt, Fehler korrigiert. Sie haben nicht mehr einen Jungtrainer ohne Erfahrung in der obersten Liga geholt, sondern der andere Breitenreiter mit Erfahrung in der Bundesliga. Der hat die richtige Tonalität gefunden und man hat das Ziel nicht zu hoch angesetzt und es hat funktioniert.
Genau, aber es hätte ja können genau anders herauskommen, weil das ist nicht der erste Trainer aus der Bundesliga, der in die Schweiz kommt und einmal haben sie einen Misserfolg und sind einmal auch alte, weise Männer und haben trotzdem Misserfolg.
Er ist aber nicht alt.
Die haben jetzt, ja, die haben, du hast gesagt, das sei ein erfahrener Mann, ein erfahrener, sagen wir es so, ein erfahrener, weiser Mann, ja, der ist nicht so alt. Nein, aber sag, ich meine, gratuliere dem FCZ, ich glaube, du bist sogar Fan vom FCZ.
Absolut, ja.
Eben, das ist natürlich positiv für dich, du hast jetzt schön, mir sagt der FCZ gar nichts, das ist mir eigentlich völlig egal, ich freue mich, dass die Leute sich freuen über das. Ich kann es auch nicht richtig untersuchen, kann auch nicht sagen, warum ist jetzt das ein Erfolg gewesen, warum haben sie den Erfolg angebracht. Es ist gut, dass Zürich wieder mal einen Erfolg hat im Fußball, obwohl sie kein Stadion haben. Das ist ja auch etwas, was uns beide ab und zu beschäftigt hat. Also von dem her, ja, Gratulation.
Gut, im Eishockey hat eigentlich das Happy End gefehlt. Freitag am 6. Spiel bin ich im Hallenstadion. Ausverkauft total. Sensationelle Stimmung. Es war übrigens das letzte Spiel nach 72 Jahren Eishockey in der Halle. Alles war angerichtet für eine Party. Super Stimmung, tolles Spiel vom ZSC. Aber sie haben einfach kein Goal geschossen. Und ohne Goal geht's nicht. Und die haben anders als der FCZ übrigens die teuerste Kader, nicht nur von der Schweiz, sondern von ganz Europa. Und das zeigt, mit Geld allein kann man es nicht erzwingen. Die haben einen anderen Trainer gehabt, einen Schweden, hat ausgesehen oder sieht aus wie der Rübezahl oder ein unerschütterlicher Eremit an der Bande. Funke springt einfach nicht über, obwohl es im Eishockey natürlich auch viel um Zufall geht und Glück geht. Und das ist dort nicht passiert. Tut mir leid für den FCZ. Aber ich möchte dir jetzt auch nochmal zustimmen. Wichtig ist jetzt vor allem, dass wir gratulieren, dass das so gut gegangen ist beim FCZ. Und jetzt ist wohl am letzten klar, dass Zürich ein echtes Fußballstadion verdient hat. Nach all diesen Abstimmungen, diesen Rekurs und Verzögerungen. Also jetzt muss dann wirklich etwas gehen.
Genau, und das ist jetzt auch gut, dass der FCZ das bewiesen hat, dass man eben sogar ohne Stadion kann man es machen, aber es wäre schön, sie hätten eins. Ich wollte darauf hinweisen, ich glaube, ein Grund, warum sehr viele Leute Sport ja gerne haben, ich ab und zu ja auch, ist ja, dass es so schwer berechenbar ist. Also,
genau.
Du hast vorhin gesagt, ein teures Kader, eines der teuersten von Europa, habe ich gar nicht gewusst, bin ich fast ein bisschen stolz. Aber ich meine, zum Beispiel, nein.
Der Walter Frey hat einfach viel Kohle.
Eben, Walter Frey ist auch ein guter Mann, super Mann. Nein, aber ich meine, Manchester City, wie ich jetzt weiss, da bist du jetzt erstaunt, die sind sau gut und haben natürlich auch sau viel Geld. Also,
andere
du
auch.
Kannst es eben auch erkaufen. Das ist ja der Grund, warum die Leute immer wieder investieren.
Aber Manchester City ist noch nie Champions League-Sieger geworden, sind aber kurz davor. Am Mittwoch fast schon ein Finalspiel, das zweite gegen Real, wird noch spannend. Aber reden wir nicht über Fußball, über Eishockey. Es ist grossartig in diesen nicht nur erfreulichen Zeiten, dass wir uns eben das können irgendwie engagieren. Danke dir vielmals, Markus. Hast doch jetzt einiges gelernt, jetzt über Fußball, über Hockey und
anderen. Der Unterricht, das war wirklich schön.
Genau,
so einen schönen Unterricht.
Über Pazifismus und so. Die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann dabei wären. Schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird repräsentiert von der... Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.